Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich, herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Andere entscheiden lassen, auf Privilegien verzichten und auch darauf im Mittelpunkt und im Fernsehen zu sein. Das muss schwer sein, wenn man genau das zumindest eine Zeit lang erlebt hat, als Staatsoberhaupt zum Beispiel. Vor dieser Frage steht Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und vielleicht wird das auch Donald Trump irgendwo in seinem Hinterkopf beschäftigen. In der vergangenen Woche hat das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn begonnen. Dabei will er im Herbst doch noch einmal Präsident werden. Zwei Bücher wollen wir Ihnen heute bei Andruck vorstellen, die sich mit genau dieser Thematik beschäftigen. Politiker ohne Amt haben die beiden Historiker Michael Epkenhans und Ewald Frie ihren Sammelband genannt, der analysiert, wie Politiker, allesamt Männer, mit der Zeit danach umgegangen sind. Und wir sprechen über das Buch von James Poniewozik. Der Journalist bei der New York Times erklärt in Audience of One, wie eng Donald Trumps Aufstieg mit seiner Fernsehkarriere zusammenhängt. Außerdem geht es bei Andruck um das Leben als CIA-Agentin und um digitale Arbeit und ihre Folgen. Politik prägt den Charakter, denn Politiker müssen kämpfen können, Konflikte austragen und aushalten, vom selbstbewussten Auftritt vor Kameras ganz zu schweigen. Aber was macht man mit all den mühsam bis zur Brillanz verfeinerten Eigenschaften, wenn die auf einmal keinen mehr interessieren? Weil das Amt weg ist, freiwillig oder nicht. Damit keine Krise droht, könnte Lesen helfen. Zumindest Politikern aus dem deutschen Sprachraum. Denn nicht nur für sie ist jetzt ein Sammelband erschienen, der die Zeit nach dem Amt ihrer Vorgänger aus dem 19. und 20. Jahrhundert analysiert und auch welche Rolle sie dann für sich fanden. Da gibt es ja einige zur Auswahl. Politiker ohne Amt, von Metternich bis Helmut Schmidt, heißt der Titel des Sammelbands und mein Kollege Moritz Küpper hat ihn gelesen.
Irgendwann ist Schluss für jeden und jede.
Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Machen Sie es gut.
Das galt jüngst beispielsweise für Andrea Nahles, die erste Frau an der Spitze der SPD, für Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens.
Oder einst für Helmut Schmidt, der 1982 mittels eines konstruktiven Misstrauensvotums im Bundestag gestürzt wurde.
Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden.
Wenig später aber war das Amt verloren. Doch was kommt, was passiert danach? Politiker ohne Amt, von Metternich bis Helmut Schmidt, heißt ein Sammelband, den der Historiker Michael Epkenhans vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam zusammen mit Ewald Frie, Professor für neuere Geschichte an der Universität Tübingen, nun vorgelegt hat. Entstanden ist dieser aus einem Symposium der Otto-Bismarck-Stiftung im November 2017, deren Direktor Epkenhans bis 2009 war.
Wenn man sich wie ich mit Bismarck beschäftigt, dann stößt man natürlich schnell auf die Zeit, in der er letztlich aus dem Amt ausscheiden musste und dann dennoch versucht hat, Politik zu machen. Als Politiker ohne Amt ist er ja dann auch in die Geschichte eingegangen.
Beschreibt Michael Epkenhans die Motivation. Mit Hilfe vor allem einer umtriebigen Pressepolitik beeinflusste Bismarck weiter das Geschehen, so Epkenhans, und ist damit kein Einzelfall.
Wenn man diese Zeit vergleicht, dann stellt sich schnell heraus, dass es viele gibt, die auch heute sich in ähnlicher Weise verhalten haben, wie Bismarck sich vor über 100 Jahren verhalten hat. Das ist natürlich eine interessante Koinzidenz und da gibt es manche Parallelen eben auch, die einfach der Forschung wert sind.
Denn während es zum Beginn der politischen Laufbahn, zum Aufstieg, aber auch zum Wirken im Amt umfangreiche Literatur gibt, ist die Zeit danach eher unerforscht.
Wenn man sich die modernen Biografien anschaut, also angefangen von Lothar Gals, Bismarck, bis hin zu den Arbeiten von Peter Merseburger beispielsweise über Willy Brandt, dann sieht man natürlich, dass es viele gibt, die sich an Einzelfällen mit dieser Frage befasst haben. Aber eine vergleichende Perspektive, die hat es in dem Sinne bisher nicht gegeben.
Die Karrieren und das Leben, vor allem die Zeit nach dem Amt von insgesamt 13 Politikern, werden in dem Band, eingefasst von einem Vorwort sowie einer abschließenden Betrachtung, analysiert. Darunter Politiker aus dem 19. Jahrhundert wie Clemens Fürst Metternich oder Otto von Bismarck, Protagonisten der Weimarer Republik wie Franz von Papen oder Heinrich Brüning und ehemalige Kanzler der Bundesrepublik wie Konrad Adenauer, Willy Brandt oder auch Helmut Schmidt. Der Duktus ist eher wissenschaftlich geprägt, dennoch leserfreundlich geschrieben, analytisch.
Das Bild Helmut Schmidts, das heute noch in der Öffentlichkeit besteht, ist in erster Linie von seiner Zeit ohne Amt geprägt, nicht von seiner Kanzlerschaft. Insofern ist er ein Prototyp für einen Politiker, der erfolgreich an seinem Image nach seiner Amtszeit gearbeitet hat. Das Bild seiner späteren Jahre, das Bild eines weisen Deuters, der Weltläufte und der die großen Fragen der Gegenwart erklärt, hat das seine Amtszeit überlagert. Eine besondere Rolle dabei hatte, neben der umfangreichen Vortragstätigkeit und den Fernsehauftritten, sein Wirken als Publizist. Je größer der zeitliche Abstand zu seiner Kanzlerschaft wurde, desto beliebter wurde Helmut Schmidt, wie der Historiker Axel Schild es formulierte. Helmut Schmidt hatte schon zu Beginn seiner politischen Laufbahn die Bedeutung der Medien als vierte Gewalt im Staat erkannt und seit 1948 Artikel für die Tages- und Wochenpresse verfasst.
Zu den großen Erkenntnissen gehört natürlich, auch wenn das eine gewisse Binsenweisheit ist, dass alle Politiker im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert eigentlich schon sehr früh immer wieder das Bestreben hatten, sich sowohl in die Politik einzumischen, als sie noch lebten, als aber auch in irgendeiner Form ein Geschichtsbild zu prägen, das dann auch, ich sag mal, wirksam blieb, wenn sie selbst nicht mehr lebt.
Fasst Ebgen-Hans eine Erkenntnis zusammen. Interessant sei zudem gewesen,
dass sie sich dabei vielfach der gleichen Strategien bedienten. Also angefangen von dem Schreiben von Autobiografien über die Instrumentalisierung der Presse bis hin natürlich zu Netzwerken, die sie benutzt haben, um dann vielleicht auch aus dem Hintergrund heraus in das aktuelle Geschehen einzugreifen.
Durch die Struktur einzelner Aufsätze, sozusagen Porträts, ist ein lesenswertes Buch entstanden, in dem die einzelnen Kapitel auch losgelöst voneinander funktionieren. Doch nicht loslassen können? Oder wirklich noch gestalten wollen? Was sei wohl die größte Triebfeder gewesen?
Es ist in der Tat sehr schwer, eine Unterscheidung zwischen persönlichen Motiven und, ich sag mal, inhaltlichen Zielen zu ziehen. Da lassen sich wenig Muster finden, zumal es auch da manchmal Widersprüche auch gibt. Nicht immer nur Bismarck, was wenige wissen. Bismarck hat aus lauter Ärger sich breitschlagen lassen, für den Reichstag zu kandidieren, ist dann auch gewählt worden, musste dann aber erkennen, dass das natürlich politisch unsinnig ist, weil wenn er als Oppositionsführer in den Reichstag einzieht, dann tut er genau das, was er eigentlich Zeit seines Lebens abgelehnt hat, aus dem Parlament heraus Politik zu machen und letztlich die Regierung zu ersetzen.
Es sind ausschließlich Männer, die in dem vorliegenden Band von renommierten Historikern und exzellenten Kennern der jeweiligen Personen, wie beispielsweise Hans-Peter Mensing bei Adenauer oder Günther Buchstab bei Kiesinger, analysiert werden. Was auch daran lag, dass der Autor für die vorgesehene Betrachtung der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher abgesagt hat. Dennoch, die nicht ganz stringente Auswahl lässt noch Platz für weitere Forschungen, genauso wie die Fragen nach dem Handeln ohne Amt. Denn, so Ebgen-Hans,
der rote Faden ist, dass Politiker seit dem 19. Jahrhundert natürlich eine ganz andere Rolle haben als Politiker in der Zeit des Absolutismus oder im tiefen Mittelalter, wenn man das so will. Politiker stehen von Anfang an seit dem in der Öffentlichkeit. Und so gibt es ein Wechselspiel. Und diesem Wechselspiel können sie sich eigentlich nur durch Krankheit oder Tod entziehen.
Denn auch nach dem Ausscheiden wird der Bundespräsident weiter mit Herr Bundespräsident oder die Kanzlerin mit Frau Bundeskanzlerin angesprochen. Und jede Äußerung wird in diesem Kontext gesehen. Jedes Schweigen kann auf einmal dröhnend laut sein, so Ebgenhans.
Also wenn ein Politiker heute sich zurückziehen würde, würde man ihm, glaube ich, doch trotzdem noch so viel, in Anführungszeichen, auf die Bude rücken, weil man glaubt, man müsse von ihm irgendwie ein Statement haben in bestimmten Situationen, dass die sich dem kaum entziehen können, wahrscheinlich aber auch gar nicht entziehen würden, weil sie aufgrund dessen, was sie vorher gemacht haben und was sie auch vorher vertreten haben, dann irgendwann doch an den Punkt kommen und sagen, nein, ich glaube, ich muss noch mal einen Rat geben. Ob der dann klug ist oder nicht, das ist dann eine andere Frage. Aber ich glaube, diese Mechanismen wird es immer geben und die kann man auch nicht mehr abschaffen.
Doch genau dieser Umstand macht die Zeit danach, die Betrachtung von Politikern ohne Amt, so interessant und das Buch damit lesenswert.
Meint Moritz Küpper über den Sammelband Politiker ohne Amt. Von Metternich bis Helmut Schmidt, den die beiden Historiker Michael Ebgenhans und Ewald Frieh herausgegeben haben. Er ist bei Schöning verlegt. 276 Seiten kosten 39,90 Euro. Donald Trump und die Medien, das ist ein durch und durch zwiespältiges Verhältnis, das immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Eines ist klar, Donald Trump weiß, wie er sich mediale Aufmerksamkeit sichert. Eine Multimedia-Persönlichkeit nennt ihn James Poniewozik. Der Chef-Fernsehkritiker der New York Times hat ein Buch über Trump und das Zusammenspiel von Politik und Fernsehen in den USA geschrieben. Audience of One heißt es und wird derzeit dort viel diskutiert. Anfang November ist Präsidentschaftswahl. Bislang ist das Buch nur auf Englisch erschienen. Gregor Peter Schmitz hat es für Andruck gelesen. Herr Schmitz, wer ist mit dem Titel gemeint?
Gemeint ist damit natürlich Donald Trump selbst, dass dieser Präsident sowohl eine Vergangenheit als TV-Star hat, als auch sehr, sehr fixiert ist auf dieses Medium TV, ist wohl auch in Deutschland mittlerweile hinlänglich bekannt. Dieses Buch geht aber wesentlich radikal weiter in seiner These. Eigentlich gipfelt es in der Annahme, dass Donald Trump Fernsehen ist, dass also die Gelüste, der Appetit, die Bedürfnisse des Fernsehens wesenseins sind mit diesem Präsidenten und sich daher auch seine Fixierung ergibt, dass also er sozusagen die Audience of One, die eine Zuschauerschaft ist, auf die sich auch gerade die ganze TV-Nation USA konzentriert.
Es ist auch bekannt, dass schon frühere Präsidenten sehr aufs Fernsehen vertraut haben, allen voran etwa Ronald Reagan. Welche neuen Erklärungen gibt denn der Autor?
Es ist eigentlich auch eine Geschichte der Entwicklung des Mediums Fernsehen. Der Autor ist ja Chef-Fernsehkritiker der New York Times und er sagt, dass sich im Fernsehen vieles verändert hat. Dass beispielsweise durch das Aufkommen der Kabelsender CNN, dann später natürlich Fox News, ein sehr wichtiger Sender für den Präsidenten, aber auch für neue Formate wie Reality-TV oder eben diese Überlebensshow sozusagen oder Eliminierungsshows, mit denen Trump dann ja auch selber erfolgreich wurde, dass die das Wesen der Präsidentschaft oder überhaupt der amerikanischen Nation erheblich verändert haben, während Ronald Reagan zum Beispiel noch jemand war, der dieses Medium vor allem nutzte, um sich als ja eher versöhnlicher staatsmännischer Präsident zu präsentieren, nutzt Trump das genaue Gegenteil. In dem Buch wird beschrieben, wie er beispielsweise die TV-Debatten auch im Wahlkampf und in den Vorwahlen eher wie eine Eliminierungsshow inszenierte und dass auch sein Weißes Haus heute ein bisschen an die Sendung erinnert, Apprentice, wo man ihn sich als eine etwas übellaunigere Version von Dieter Bohlen vorstellen musste, der Leute wirklich auswählte und so operiert er jetzt auch im Weißen Haus. Also es gibt eigentlich eine Symbiose zwischen der Entwicklung der TV-Nation und der Entwicklung der amerikanischen Politik und dieser Präsidentschaft.
Welche Auswirkungen hat denn diese Fixierung Trumps aufs Fernsehen? Zum einen auf seine Präsidentschaft, aber letztlich auch auf die Weltpolitik?
Es ist sicherlich unerlässlich erstmal für seinen Aufstieg gewesen. Das beschreibt das Buch sehr genau. Es gibt unter anderem den Vergleich, dass ein amerikanischer Nachkriegspräsident wie Eisenhower, der eben ein sehr erfolgreicher General im Zweiten Weltkrieg war, dass der vor allem Präsident wurde, weil damals diese erfolgreichen Schlachten dann auch im Fernsehen übertragen wurde, während Trump dadurch erfolgreich wurde, dass er eben um 9 Uhr abends bei NBC seine Show hatte. Insofern ist das von Anfang an angelegt in dieser Präsidentschaft. Und diese Rohheit, die Auseinandersetzung, die ständige Aufmerksamkeitskurve auch, mit der unter anderem die Kabelsender ihr 24-Stunden-Programm füllen müssen. Da gibt es ganze Kapitel im Buch zu, die sich darum drehen, was eigentlich passiert, wenn halt nichts passiert. Da ist eben oft wieder die Fixierung mit jemandem wie Trump gewesen, erst im Wahlkampf, wo man merkte, die Einschaltquoten steigen unaufhörlich, wenn er irgendwie auf Sendung ist, aber jetzt auch in dieser Präsidentschaft, denn er ist natürlich Quotengold nach wie vor. Und das verändert die ganze Art der Kommunikation, auch der Rohheit. Es geht ja nicht nur ums Fernsehen, es geht dann teilweise auch im Buch um die sozialen Netzwerke, um Twitter, das er sehr intensiv nutzt und wo es eigentlich in der These gipfelt, natürlich musste er gewinnen, denn die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich in diese Richtung entwickelt.
Aber wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut und auf die Aufmerksamkeit, die Trump ja über die Kameras gewinnt, das wird er ja auch weiter nutzen. Also gibt es Prognosen?
Das wird er mit Sicherheit weiter nutzen und ich glaube auch nach wie vor, dass das seine große Stärke ist. Es gibt eine sehr schöne Szene gegen Ende des Buches, in dem er den Wahlabend beschreibt, wo man ja fast sehen kann, dass Trump selbst überrascht ist von seinem Sieg und dass er in der jubelnden Menge, die vor ihm steht, eher das rote Kameralicht zu suchen scheint. Und der Autor wird dann fast etwas poetisch und beschreibt, dass das eben dieses rote Licht ihm am ähnlichsten sei, weil es nie schlafen würde und immer mehr möchte, aber am Ende dann eben doch auch leer sei. Und das zeigt, Trump lebt für dieses rote Licht, für diese Aufmerksamkeit. Das wird er auch im Wahlkampf extrem ausspielen. Er wird mit Sicherheit es gerade in den TV-Debatten sehr stark darauf anlegen, seinen Gegner wieder zu zerstören. Eben dieses Prinzip aus den Eliminierungswettbewerben, die im amerikanischen Fernsehen, aber teilweise natürlich auch in unserem Fernsehen, sehr populär geworden sind. Und deswegen können wir uns da vor allem auf einen sehr rauen TV-Wahlkampf einstellen.
Also ist Politik dann Entertainment? Aber Trump, ist er das Produkt oder hat er diese Entwicklung selber angetrieben?
Also er hat es mit Sicherheit befeuert. Er ist jemand gewesen, der immer davon begeistert war, der sich dadurch auch immer wieder neu erfunden hat. Er hatte ja einige Krisen in seiner Karriere, selbst unmittelbar vor seinem letzten Einstieg in den Präsidentschaftswahlkampf gegen die Quoten dieser TV-Sendung eher runter. Insofern war das wahnsinnig wichtig für ihn stets. Aber er hat es nicht alleine geprägt. Es ist eine Entwicklung, die, und das zeigt das Buch insgesamt sehr schön auf, die natürlich größer ist. Also durch die Spaltung, Zersplitterung der Medienlandschaft, durch immer neue Formate, eben gerade durch diesen 24/7, wie die Amerikaner sagen würden, also 24 Stunden am Tag, jeden Tag der Woche, diese Dauerbespielung und auch die Polarisierung natürlich der amerikanischen Medienlandschaft, in der es dann doch wichtiger ist, zu poltern, Emotionen zu wecken, Leute vielleicht auch mal runterzumachen live und das eben besseres TV ist als eine eher nuanciertere Betrachtungsweise. Insofern lässt sich schwer trennen, wer jetzt wen mehr befeuert hat. Er ist auf jeden Fall, das macht das Buch ganz klar, der perfekte Protagonist dieses TV-Zeitalters und der Autor geht sogar so weit zu sagen, so einen eindimensionalen Charakter wie Trump hätte sich der beste Drehbuchschreiber nicht ausdenken können. Selbst Tony Soprano sei irgendwie nuancierter, empathischer, menschlicher als Trump. Insofern hat hier die Realität wahrscheinlich die Fiktion noch übertroffen.
Und was sind nach seiner Darstellung die wichtigsten Konsequenzen für die Medien und den Journalismus allgemein und am Ende natürlich auch für uns Zuschauer?
Das würde ich sagen, ist eigentlich das größte Manko des Buches. Es gibt am Ende einige Anleitungen, dass beispielsweise Serien, die eher den Gemeinschaftscharakter in den Mittelpunkt stellen, besser sind als Serien, die noch stärker polarisieren und Menschen gegeneinander ausspielen. Aber darüber hinaus wendet es sich weniger an die Nutzer in dem Sinne von, was müssten wir denn eigentlich ändern in unserem Medienverhalten? Also eine wirkliche Gebrauchsanleitung, wie man den Trumpismus und die Trump-Infizierung der Medien überwindet, liefert das Buch nicht.
An wen richtet sich denn das Buch?
Eigentlich an jeden, der fasziniert ist vom Phänomen Trump und auch der fasziniert ist von der Medienlandschaft in den USA. Und man könnte annehmen im ersten Moment, wenn man draufschaut, das kennt man alles schon. Aber in der Fülle an Details und auch an der Brillanz der popkulturellen Referenzen ist es absolut lesenswert. Und man verschlingt es fast in einem Zug.
Gregor Peter Schmitz war das über das Buch von James Poniewozik, das bislang nur auf Englisch erschienen ist. Audience of One, Donald Trump, Television and Fracturing of America, lautet der Titel und ist bei W.W. Norton & Company erschienen. 304 Seiten kosten 26 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Sie bekämpfen Terroristen und dunkle Mächte, überleben jede Explosion und sehen auch rußverschmiert immer noch top aus. Die Welt der Agenten hat Buchautoren und Filmemacher schon immer fasziniert. Vor allem weibliche Geheimagenten stehen seit Jahren hoch im Kurs. Das Buch der US-Amerikanerin Amaryllis Fox scheint da ganz gut in den Trend zu passen. Life Undercover heißt es, und darin beschreibt Fox ihre Jahre als Agentin beim US-Auslandsgeheimdienst CIA, ihren verdeckten Einsatz im Kampf gegen den Terror und ihre ganz persönliche Entwicklung vom idealistischen Teenager zur Friedensaktivistin. Katja Ridderbusch hat es gelesen und für sie ist es weit mehr als gängige Klischees vermuten lassen, nämlich ein durch und durch politisches Buch.
Amaryllis Fox schaut manchmal gerne James-Bond-Filme. Die wilden Verfolgungsjagden durch schmale Gassen in extravaganten Autos, die waghalsigen Sprints über Häuserdächer, der pompös choreografierte Feuerzauber. Mit der Realität des Agentenlebens habe das allerdings wenig zu tun. Agenten lernen, langweilig zu sein, nicht aufzufallen, sagt Fox bei einer Podiumsdiskussion in San Francisco. Gymnastik auf Häuserdächern und spektakuläre Schießduelle seien dabei kontraproduktiv. Es gehe darum, so öde wie möglich daherzukommen. Amaryllis Fox weiß, wovon sie spricht. 8 Jahre lang, von 2002 bis 2010, arbeitete die heute 39-Jährige für die CIA, den amerikanischen Auslandsgeheimdienst. Zuerst als Analystin und dann als Geheimdienstagentin in der Terrorismusabwehr. Über ihr Leben als Agentin hat sie jetzt ein Buch geschrieben, Life Undercover. Ihre Geschichte, befindet die New York Times, lese sich wie eine Mischung aus einem John le Carré-Thriller und Eat, Pray, Love, dem Selbstfindungsroman der amerikanischen Autorin Elizabeth Gilbert. Tatsächlich kennzeichnet Fox die Arbeit von Geheimagenten auf eher unkonventionelle Weise.
Auch die Operativen der CIA verlieren manchmal ihr Leben. Doch die Gefahr, der wir uns aussetzen, ist eine andere. Es ist unsere Deckung, nicht unser Waffenarsenal, die uns davor bewahrt, getötet zu werden. Wir wünschen uns das Vertrauen unserer Gegner, nicht ihren Skalp.
In ihrem Buch verwebt Fox ihre persönliche Geschichte mit einer detaillierten Beschreibung ihrer Ausbildung und ihrer Einsätze. Die Tochter eines amerikanischen Wirtschaftsprofessors und einer britischen Schauspielerin zog häufig um, lebte in New York, Washington und London, in Marokko und Moskau. Nach der Highschool arbeitete sie einige Monate mit Menschenrechtsaktivisten in Thailand und Birma. Anschließend studierte sie internationale Politik in Oxford und an der Georgetown University in Washington. Für ihre Masterarbeit sammelte sie Daten von weltweiten Terrorangriffen aus 200 Jahren, identifizierte Muster und entwickelte einen Algorithmus, mit dessen Hilfe sich die Wahrscheinlichkeit von terroristischen Anschlägen vorhersagen lässt.
The percentage of or the ratio of hookah bars to madrasas.
Wenn sich das Verhältnis von Shisha-Bars zu Koranschulen in einer Gegend zu schnell verändert, kann das ein Zeichen für eine tiefgreifende soziale Verschiebung sein, von einer offenen und liberalen zu einer religiös-konservativen Gesellschaft oder umgekehrt.
Die CIA wurde aufmerksam und heuerte sie an. Fox durchlief ein rigoroses Training, lernte, wie man Verfolger abschüttelt, Schusswaffen benutzt, mit Informanten kommuniziert, Folter übersteht und wie man sich umbringt, wenn man in Gefangenschaft gerät. Nach der Ausbildung begann sie, als NOC zu arbeiten, als Non-Official Cover, Geheimagentin ohne diplomatischen Schutz. Ihr Auftrag, Terrornetzwerke in Asien und im Nahen Osten zu infiltrieren und zu verhindern, dass schmutzige Waffen und nukleares Material in die Hände von Al-Qaida und anderen Terrorgruppen gerät. 2007 zog sie mit ihrem damaligen Mann, ebenfalls einem CIA-Agenten und getarnt als Kunsthändlerin, nach Shanghai. Ihre Wohnung wurde vom chinesischen Geheimdienst überwacht. Und die CIA überwachte ihrerseits die Überwacher. Das Agentenpaar solle sich so normal wie nur möglich benehmen, lautete die Anweisung aus der CIA-Zentrale.
Wir sollten regelmäßig Sex haben, aber nicht zu häufig. heißen Sex, aber nicht zu heiß. Wir sollten rund um die Uhr ein Privatleben führen, das unseren Überwachern signalisiert, dass wir rein gar nichts über eine eventuelle Überwachung wissen.
Höhepunkt ihres Einsatzes und Kulminationspunkt des Buches war ein geheimes Treffen mit den Führern einer Al-Qaida-Zelle in Pakistan, die offenbar einen Anschlag plante. So plastisch beschreibt die Autorin die Szene, dass der Leser die Hitze, den Staub und die Spannung im Raum beinahe körperlich spürt. Der Haken: Das Treffen hat so möglicherweise nie stattgefunden. Mehrere CIA-Offiziere zweifeln den Wahrheitsgehalt von Fox' Darstellung an. Der Geheimdienst hätte niemals eine Agentin alleine zu einem solchen Treffen geschickt, sagen sie. Fox erwidert, sie habe auf Anweisung der Behörde in ihrem Buch operative Details, Orte und Personen verschleiert. Egal, Amaryllis Fox' packendes Buch über ihr Leben als Undercover-Agentin hat in jedem Fall Hollywood-Potenzial. Wenn auch nicht im Stil eines klassischen Spionage-Thrillers. Apple hat sich bereits die Rechte für eine Serie gesichert. Amaryllis Fox arbeitet heute als Friedensaktivistin und Fernsehmoderatorin. Sie lebt in Los Angeles, hat zwei Töchter und ist nach zwei gescheiterten Ehen mit dem Regisseur Bobby Kennedy III. Verheiratet, Enkel des ehemaligen Senators Robert Kennedy und Großneffe von Präsident John F. Kennedy. Da passt alles. Auch die Überlegungen der Autorin zur Rolle von Frauen als Geheimdienstagenten. Mit Rollen und Rollenspielen kennt sie sich schließlich aus.
Im Kino sind weibliche Agenten ja oft femme fatale Archetypen, die in kniehohen, hochhackigen Stiefeln Türen eintreten. Aber tatsächlich sind genau die Ansätze der Problemlösung, die Eigenschaften, die wir mit dem Femininen in uns allen verbinden, emotionale Intelligenz, Intuition und Multitasking zum Beispiel, besonders wichtig für einen Geheimdienstoffizier. Und deshalb sind Frauen für diese Arbeit ganz besonders geeignet.
Nicht nur, wenn Sie sich beruflich nochmal neu aufstellen wollen, sollten Sie Amaryllis Fox lesen. Live Undercover als Agentin bei der CIA. Aus dem Englischen wurde das Buch von Elisabeth Liebel übersetzt. Es ist bei Hansa Blau erschienen. 368 Seiten kosten 20 Euro. Unsere Rezensentin Katja Ridderbusch. Computer hochfahren, Mails checken. Wer so seinen Berufsalltag beginnt, ist schon mittendrin in der digitalisierten Arbeitswelt. Fast alle Branchen sind von der Digitalisierung betroffen. Aber welche Spielarten gibt es überhaupt und welche Folgen hat diese digitale Arbeit für die Arbeitenden, für Organisationen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt? Inzwischen gibt es an Universitäten ganze Studiengänge, die das Wort Digitalisierung im Titel tragen. An der TU in Chemnitz zum Beispiel lässt sich ein Master in digitaler Arbeit erwerben. Christian Papsdorf ist als Professor für Techniksoziologie für den Studiengang mitverantwortlich. Jetzt hat er ein Einführungsbuch in das Thema digitale Arbeit vorgelegt und Tamara Tischendorf hat sich von ihm an die Hand nehmen lassen.
Landwirte lassen ihre Felder von autonomen Maschinen beackern. Bei großen Online-Versandhändlern diktieren digitale Geräte den Arbeitern die effizientesten Laufwege durch die Warenlager. Und auf YouTube besprechen Kommentatoren live das Geschehen in Computerspielen. Die Digitalisierung verändert seit den 1970er Jahren, wie wir arbeiten, quer durch alle Branchen. In seinem Einführungsbuch versucht sich der Techniksoziologe Christian Papsdorf an einer Bestandsaufnahme. Sein Anspruch ist, das Feld der digitalen Arbeit zu analysieren und zugleich zu ordnen.
Das vorliegende Buch widmet sich vor allem grundlegenden Strukturen und Folgen digitaler Arbeit, wie sie für moderne westliche Länder typisch sind, und abstrahiert von allzu kleinteiligen Phänomenen und Entwicklungen.
Am Anfang des insgesamt 6 Kapitel umfassenden Buchs bietet Christian Papsdorf einen kursorischen Überblick über digitale Arbeitsformen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Außerdem liefert er einen kurzen Abriss dazu, wie sich die digitale Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. In der ersten Annäherung geht es ihm auch darum, grundlegende Begriffe zu bestimmen. Unter Digitalisierung zum Beispiel versteht Christian Papsdorf Folgendes.
Sie stellt einerseits eine technische Entwicklung dar. Andererseits handelt es sich um einen sozialen Prozess, in dem analoge Strukturen und menschliche Handlungsweisen oder Wissensbestände in digitalisierte, das heißt in binären Signalzuständen 0 und 1 abbildbare Informationen überführt werden.
Diesen zugleich technischen und sozialen Wandel beschreibt der Soziologe mit Blick auf das Arbeitsleben aus verschiedenen Perspektiven. Mal geht es ihm ganz konkret um die Ebene einzelner Menschen, mal nimmt er Organisationen, mal die Gesellschaft als Ganze in den Fokus. Zugrunde legt Christian Papsdorf dabei eine recht weite Definition der digitalen Arbeit.
Unter digitaler Arbeit sollen alle Tätigkeiten gefasst werden, die auf digitaler Technik basieren, diese nutzen oder auf diese Bezug nehmen, direkt oder indirekt einen ökonomischen Bezug aufweisen und von Menschen oder anderen handlungsfähigen Akteurinnen und Akteuren ausgeführt werden.
Demnach verrichten auch Roboter digitale Arbeit, ebenso Algorithmen, die zum Beispiel die Rückfallquote Krimineller berechnen. In einem der zentralen Kapitel seiner Einführung unterscheidet Christian Papsdorf zwischen 5 verschiedenen Arbeitstypen. In 3 spiegelt sich der digitale Wandel besonders stark wider, wie Christian Papsdorf ausführt.
Digitale Arbeit am Internet bezieht sich auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Infrastruktur, Hardware, Software und Kommunikationsmedien des Internets sowie die Erstellung von Inhalten. Als digitale Arbeit im Internet werden Arbeitstätigkeiten gefasst, die online, also auf Plattformen oder in Apps, verrichtet werden. Zur digitalen Arbeit durch das Internet zählen die Automatisierung der Arbeit durch Algorithmen, Roboter und dergleichen sowie die menschliche Arbeit im Umfeld solcher autonomen Systeme.
Nicht immer sind Christian Papsdorfs Klassifizierungen trennscharf und einleuchtend. Auch ist dem Text anzumerken, dass er sich in erster Linie an Studierende der Soziologie oder verwandter Fächer richtet. Der oft etwas hölzerne Stil und die übermäßig vielen Auflistungen können beim Lesen sehr ermüdend sein. Für ein breiteres Publikum interessant ist Christian Papsdorfs Einführung immer dann, wenn er mit konkreten Beispielen arbeitet und, wie versprochen, große Linien nachzeichnet. Überzeugend arbeitet der Soziologe in seiner Typologie heraus, inwiefern Geschäftsmodelle der Sharing Economy wie Airbnb, Uber oder WeWork, inwiefern die Data Economy oder das sogenannte Crowdsourcing völlig neue Arbeitsformen hervorgebracht haben.
Unter den synonym verwendbaren Begriffen des Crowdsourcing und des Crowdworking kann im Allgemeinen die Auslagerung von Tätigkeiten an Internetnutzerinnen und Nutzer verstanden werden. Damit handelt es sich insofern um eine neuartige Form von Outsourcing, als Leistungen nicht im Rahmen konventioneller ökonomischer Beziehungen professionellen Dienstleisterinnen und Dienstleistern übertragen werden, sondern der Crowd im Sinne der diffusen Masse potenziell aller Nutzerinnen und Nutzer des Internets.
Auf einschlägigen Plattformen können Crowdworker auf der ganzen Welt für ein paar Cent einfache Aufgaben erfüllen. Bilder oder Videos verschlagworten, Adressen recherchieren, kurze Texte verfassen. Christian Papsdorf zeigt anhand des Crowdworkings exemplarisch für die ganze Rubrik Arbeit im Internet, wie digitale Arbeit komplett überwacht werden kann. Wie einst zeitlich, räumlich oder rechtlich klargezogene Grenzen sich hier auflösen. Clickwork als prekäres Arbeitsfeld. Am Ende seines Buches lotet der Soziologe die Folgen der Digitalisierung für Arbeit und Gesellschaft aus und sieht Handlungsbedarf.
In der Regel geht es nicht allein darum, neue Arbeitsformen in bestehende Gesetze und Vereinbarungen zu integrieren. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, die teils historisch beispiellosen Phänomene digitaler Arbeit sozialverträglich zu gestalten, ohne sie gleichzeitig so einzuschränken, dass die Innovationen an Wirkung verlieren.
Wie also lässt es sich vermeiden, dass Crowdworker völlig sinnentleerte, kleinteilige Arbeit verrichten müssen? Wie müsste das Arbeits- und Sozialrecht gestaltet sein, um Crowdwork angemessen zu berücksichtigen? Weiterführende Fragen wie diese hat Christian Papsdorf meist ans Ende größerer Kapitelabschnitte gestellt. Das ist erfrischend und soll zum Weiterforschen und Weiterdenken anregen. Wer sich vom Soziologendeutsch nicht abschrecken lässt und das Einführungsbuch bis zum Ende liest, hat eine solide Grundlage gelegt. Von hier aus lässt sich dann gut weiterlesen, um die Folgen der Digitalisierung auch in anderen Lebensbereichen zu verstehen.
Meint Tamara Tischendorf über das Buch von Christian Papsdorf, Digitale Arbeit, eine soziologische Einführung. Campus Verlag, 198 Seiten, 16,95 €. Der deutsch-russische Handel hat eine lange Geschichte. Er florierte unter Stalin und Hitler und wurde erst durch den Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion gestoppt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten beide Seiten zu gern an die alten Zeiten angeknüpft, doch der eiserne Vorhang war im Weg. Wo genau und warum auch die US-Amerikaner störten, das erzählt die Autorin Jutta Falkner in »Go East«. Das Buch thematisiert aber auch, wie nach dem Mauerfall 1989 Unternehmen aus Deutschland und Österreich zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen in den ehemaligen Ostblockstaaten beitrugen. Sabine Adler.
In ihrem schmalen Band will sie von Erfolgen, Erfahrungen und Irrtümern wirtschaftlichen Engagements erzählen. Bevor die erfahrene Wirtschaftsjournalistin zu gelungenen und gescheiterten Projekten der letzten rund 70 Jahre kommt, muss sich der Leser aber erst durch steife Zitatpassagen von Unternehmenslenkern quälen. Die sind nichtssagend, äußern sie sich doch bestenfalls durch die Blume zu den politischen Störfeuern. Als Leserin bekommt man den Eindruck der Leisetreterei seitens der Wirtschaftsbosse, die es sich nicht mit der Politik verderben möchten. Schließlich haben Siemens, VW und Co. seit der Freundschaft zwischen Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Zugang sowohl in deutsche als auch russische Regierungskreise. Ein Wettbewerbsvorteil sondergleichen. Dass sich unter den deutschen und österreichischen Managern so viele Putin-Versteher befinden, hat aber noch einen anderen Grund, auf den Jutta Falkner hinweist. Seit der Wiedervereinigung haben viele westdeutsche Firmen Ostdeutsche für ihr Russlandgeschäft gewonnen. Die sprechen nicht nur die Sprache, sondern haben auch in der Sowjetunion studiert, waren also besonders linientreue Parteikader und kritisierten Moskau noch zu keiner Zeit. Streckenweise lesen sich die Kapitel wie privat in Auftrag gegebene Firmengeschichten. Viele Namen fallen, die einem breiteren Publikum nichts sagen. Dabei hätte die eine oder andere Begebenheit durchaus Potenzial. Zum Beispiel die Erfolgsstory vom modernsten Stahlwerk im Belgorod am Kursker Bogen. Deutsche Bauten, übrigens wieder gegen den amerikanischen Widerstand, genau dort eine hochmoderne Anlage, wo sich 40 Jahre zuvor Wehrmacht und Rote Armee eine der schlimmsten Panzerschlachten lieferten. Nicht mehr als 4 Seiten ist der Autorin dieser Episode wert, die doch das Zeug zu einem internationalen Wirtschaftsthriller gehabt hätte. Bundeskanzler Helmut Schmidt bekniete US-Präsident Gerald Ford, den Bau trotz Embargos zu erlauben, was ihm gelang. Die deutschen Hochöfen am Kursker Bogen zählen heute noch zu den modernsten in Russland. Die wurden anfangs mit Panzern gefüttert, sowjetischen wie deutschen, die zerschossen und ausgebrannt nach der Schlacht jahrzehntelang die Steppenlandschaft verschandelt hatten. Allzu häufig verzettelt sich die Verfasserin in Bilanzen und Zahlen. Weitere erzählenswerte Geschichten schimmern hier und da durch, doch es scheint, dass sie diese ungeschliffenen Diamanten nicht erkennt. Dem gesamten Buch hätte ein großer Schritt weg vom handelnden Spitzenpersonal der deutschen Wirtschaft gut getan. Die Namen mögen Insidern bekannt sein, doch was nützt das, wenn die Personen für Außenstehende nicht lebendig werden? Ganz besonders blass bleiben russische, überhaupt ausländische Akteure. Zwar konzentriert sich Jutta Falkner, deren familiäre Wurzeln in Rumänien liegen, auf die Sowjetunion und Russland, sie liefert aber auch Informationen über das Land ihrer Eltern, Rumänien, und über Ungarn, Polen, die Slowakei oder Tschechien. Der Kauf von Skoda durch Volkswagen bleibt im Gedächtnis. Schon im Dezember 1990 hatten die Wolfsburger das Rennen gegen Renault aus Frankreich gewonnen.
Volkswagen versprach, die Marke zu erhalten. Renault war nur am Produktionsstandort interessiert. Außerdem koppelte die französische Regierung die Weitergabe von Know-how im Atombereich an die Tschechoslowaken an die Bedingung, dass Renault den Zuschlag erhielt. Volkswagen hatte in den Gewerkschaften einen Verbündeten, weil die VW-Übernahme von Seat in Spanien 4 Jahre zuvor für die dortige Belegschaft gut verlaufen war.
Einen Spagat vollführt die Journalistin, die einen eigenen Außenwirtschaftsverlag besaß, in ihrem Kapitel über die Medien. Sie lenkt sehr berechtigt die Aufmerksamkeit auf das widersprüchliche Verhalten deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage gegenüber Osteuropa. Die streichen einerseits Korrespondentenplätze in der Region kräftig zusammen, weswegen Ost- und Mitteleuropa insgesamt unterbelichtet sind, steigen aber andererseits groß in den östlichen Zeitungsmarkt ein. Sehr richtig konstatiert sie ein belastetes Verhältnis zwischen den deutschen Medien und den in Russland tätigen Unternehmern. Schon in der Überschrift heißt es, dass beide im Clinch liegen. Aber sogleich schließt sie sich dem bekannten Vorwurf an, dass nämlich die Medienvertreter in trauter Runde mit Politikern und Menschenrechtlern den moralischen Zeigefinger erheben würden. Jutta Falkner befürchtet nicht ohne Grund, dass der Kontakt zwischen Journalisten und Managern verloren zu gehen droht. Doch sie selbst, die sich Wirtschaftsjournalistin nennt, schlägt sich kampflos auf die andere Seite. Ein Beispiel.
Heute werden Wirtschaftsvertreter meist nach ihrer Meinung zur Politik in den Ländern gefragt, in denen sie tätig sind. Ihre wirtschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen sind weniger von Interesse. Das bringt viele in Bedrängnis. Gerade autokratische Präsidenten oder charismatische Regierungschefs haben großen Einfluss auf Wohl und Wehe ausländischer Unternehmen und können Geschäfte dementsprechend fördern oder verhindern. Nach Angaben des Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung wurden 2018 58 Länder autokratisch regiert. Alle zentralasiatischen Länder werden als harte, Russland und Belarus als gemäßigte Autokratien eingestuft. In Talkshows tauchen Wirtschaftsvertreter selten auf, weil sie erstens selten eingeladen werden und zweitens nicht als Sündenbock für alles und jeden herhalten wollen.
An dieser Stelle, wir befinden uns im letzten Drittel, wird die wesentliche Schwäche des Buches unübersehbar. Die Autorin sträubt sich, die politischen Verhältnisse beim Namen zu nennen. Schon bei den aktuellen Sanktionen gegen Russland und Moskaus Vergeltung hätte sie Putins Bruch des Völkerrechts thematisieren müssen. Doch das Wort Krim-Annexion fällt sehr spät und nur ein einziges Mal. Der Krieg in der Ostukraine wird durchgängig verharmlosend Konflikt genannt. Putins Expansionsgelüste werden nicht einmal ansatzweise erläutert. Der Krieg in Syrien, Fehlanzeige. Die russische Einmischung in den USA, kein Thema. Seite um Seite wartet man darauf, dass die wechselnde Nähe oder Distanz zu östlichen Partnern politisch erklärt wird. Stattdessen verstärkt sich das Gefühl, dass sie zu nah an der Wirtschaft und deren Kapitänen ist und diese nicht verprellen möchte. Und dass sie sich wegduckt. Jutta Falkner hinterlässt den Leser mit einem auffällig unvollständigen Buch.
Sabine Adler über das Buch von Jutta Falkner, Go East, Erfolge, Erfahrungen, Irrtümer, wie unsere Wirtschaft den Osten eroberte. Es ist bei Langenmüller verlegt, zählt 240 Seiten und kostet 24 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Schauen Sie doch mal auf unsere Seite deutschlandfunk.de oder in unsere kostenlose Audiothek-App. Da finden Sie außer unseren aktuellen Besprechungen auch viele andere Bücher, die das Lesen lohnen und natürlich auch die ganze Sendung zum Nachhören. Ich heiße Melanie Longerich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.